Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Start. Hallo und herzlich willkommen bei der Radio Tux Magazinsendung Mai 2013. Heute wieder mit dabei dem Leszek.
Hi.
In der letzten Ausgabe haben wir uns ja so ein bisschen über Linux im Allgemeinen unterhalten, was das ist, was da um den Kernel alles rumkommt. Und jetzt wollen wir uns wieder mal so ein bisschen um mobile Linux kümmern. Und da haben wir uns heute mal ein nettes Thema rausgesucht, über das man eigentlich gar nicht mehr so viel hört, und das ist Open Web OS. Und Leszek, erzähl mal, Open Web OS, was fällt dir da so spontan zu ein?
Ja, Open Web OS quasi die offizielle oder die das geleakte oder geleakte Quellcode von Web OS, also das offene, der offene Teil von Web OS im Grunde, der jetzt letztes Jahr, glaube ich, dann tatsächlich veröffentlicht worden ist. Und steht quasi auf der Basis von WebOS selber. Und WebOS selber wurde ja damals von Palm noch entwickelt, bevor es dann von HP aufgekauft worden ist. Und ja, jetzt ist halt eben diese offene Version rausgekommen, die teilweise auf WebOS basiert, mit dem 100% kompatibel ist, aber natürlich einige proprietäre Sachen, die dann bei Palm oder später dann bei HP entwickelt worden sind, natürlich dann nicht beinhaltet.
Die letzten Wochen war ja praktisch so ein richtiger Linux-Run auf mobilen Endgeräten, sei es jetzt Ubuntu oder diverse andere Distributionen, die jetzt mit auf ARM-Prozessoren wollen. Bei Open Web OS hört man da wenig von.
Warum? Ja, Open Web OS, das läuft ja auch alles ein bisschen was anderes ab. Bei Open Web OS kommt sehr, sehr viel von der Community. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da steckt keine Firma mehr so richtig dahinter, die das Ganze richtig pusht. Auch wenn jetzt vor kurzem LG die WebOS-Anteile, also den ganzen proprietären Kram, der noch bei HP lag, dann tatsächlich aufgekauft hat. So hat LG auch direkt angekündigt, wir werden Open WebOS weiterhin der Community überlassen und werden WebOS selber oder die Kerndaten von WebOS selber werden wir dann weiterentwickeln und wahrscheinlich werden sie ein eigenes Fernsehgerät rausbringen. Das ist so das, was ich als letztes gehört habe. Aber das ist halt noch Zukunftsmusik. Was jetzt Open WebOS angeht, da hat man ja so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt zunächst einmal, die zwei Stränge zusammenzubringen, weil es gab ja einen Strang in WebOS, der jahrelang entwickelt worden ist, der eben ein mobiles Smartphone-System hergestellt hat. Und dann gab es mit WebOS 3.0 so den Umschwenk, vielleicht auch mal so ein Tablet-System zu machen. Und dann hat dann, ähnlich wie bei Android 3, hat man dann tatsächlich bei WebOS 3 dann auch nur ein Tablet-System entwickelt und wollte es dann später noch mit dem eben WebOS 2, was für Smartphones entwickelt worden ist, dann verschmelzen. Und das ist so das Problemchen, was sich jetzt auch die Open WebOS Entwickler dann so, dem sie sich so ein bisschen angenähert haben, denn die haben versucht dann tatsächlich das System dann kompatibel zu machen. Am einfachsten geht es natürlich erst einmal für Tablets selber. Und dann gerade eben Tablets, die eben mit einem offenen Bootloader daherkommen, die mit Android ausgestattet sind. Also das größte Problem ist natürlich für die Open WebOS-Macher momentan, dass es keine Hardware gibt.
Wird da in Zukunft mal was kommen? Weil mein Kenntnisstand ist jetzt gerade, dass, ich glaube Anfang Januar war es, dass einer der Open WebOS-Entwickler einen Port aufs Nexus 7 gemacht hat. Aber sonst ist es da ja relativ ruhig gewesen. Kommt da jetzt demnächst hardware-seitig mal was, was dann auch unterstützt wird?
Also momentan weiß ich da auch nicht genaueres, aber ich glaube, da kommt wahrscheinlich gar nichts. Aber es liegt momentan wirklich daran, weil Open Web OS nur in der Community entwickelt wird und eine Firma, die richtig dahinter steht, da wäre halt nur LG, aber LG will halt vorerst nur Fernsehgeräte mit Web OS rausbringen und lässt das so ein bisschen offen, ob sie Open Web OS vielleicht auf Tablets oder auf Smartphones einsetzen wollen, weil LG ja auch Smartphones hergestellt hat. Ob die das immer noch machen, weiß ich nicht. Ob die da in Zukunft was vorhaben, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal schauen. Also ich glaube, da wird, wenn jetzt kein anderer Hersteller sich da sehr stark interessiert für Open Web OS, wird wahrscheinlich nichts also nichts an neuer Hardware rauskommen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es gibt einige Projekte, die bereits dran arbeiten, ähnlich wie es beim Ubuntu Phone OS und ähnlichen Sachen ist, dass man auf basierenden Android-Geräten, auf bestehenden Android-Geräten, die einen offenen Bootloader haben, die Möglichkeit haben, da relativ einfach irgendwas Neues drauf zu spielen, also ein neues Betriebssystem drauf zu spielen, dass man da versucht, tatsächlich Builds rauszubringen, also ganze Images rauszubringen, die man ganz einfach dann drauf installieren kann. Es gibt auch einige Gerüchten zufolge, einige Versuche, das als Android-App lauffähig zu kriegen, so dass man einfach eine App auf dem Android-Gerät hat, da klickt man drauf und dann bootet es quasi in Open Web OS.
Du hast ja gerade gesagt, es gibt ja noch keine wirkliche Hardware, auf die man das nutzen könnte. Wäre das dann nicht vielleicht eine Motivation seitens der Entwickler, auf Kickstarter und Coda vielleicht eine Spendenanfrage oder einen Spendenaufruf zu starten, um eben solche Hardware nachher finanziert zu kriegen? Wir hatten ja in der Vergangenheit diverse Hardware-Gadgets, wo halt Android-Spielekonsolen und Co. realisiert worden sind. Wäre das ein Weg, den sie vielleicht gehen könnten?
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sowas ein Weg wäre. Gerade diese Finanzierung läuft ja relativ gut, das hat man an solchen Beispielen ja gesehen. Aber das Problem momentan sieht halt tatsächlich so aus, dass natürlich eine Vision oder eine Idee dahinter noch fehlt. Weil einfach zu sagen, ja, wir wollen ein WebOS-Smartphone oder ein WebOS-Tablet, Open WebOS-Tablet rausbringen, das reicht ja nicht, sondern man muss da tatsächlich ein Konzept haben, man muss vielleicht schon ein erstes Design haben, man muss erste Ideen haben, wie man das Ganze umsetzen möchte. Ein Beispiel möchte ich dazu geben, weil es gibt ja auch noch vorhandene WebOS-Geräte, die so langsam im Aussterben sind, aber es gab was Interessantes, einen interessanten Trend, weil WebOS selber ja auch sehr stark auf Gesten gesetzt hat und sogar eine eigene Gestenleiste mitgebracht hat. Also unterhalb des Displays war einfach so eine Art, ja, Gestenleiste, wo man halt Gesten ausführen konnte, von links nach rechts swipen, von rechts nach links swipen, von unten nach oben swipen, und das hat halt verschiedene Aktionen ausgelöst. Und das beispielsweise wurde bei Smartphones sehr exzessiv genutzt, weil es halt eben auch für die Steuerung, zum Beispiel wenn ich eine E-Mail lese und möchte zurückgehen oder will zur vorigen E-Mail gehen, kann ich dann einfach mit diesem Swipe nach links oder nach rechts gehen. Das war halt eben eine super Nutzung. Die hat man aber aufgegeben bei HP damals noch, wenn es um das Tablet ging. Weil dort macht das relativ wenig Sinn, weil man das Tablet auch nicht nur im Hochformat nutzt, sondern auch im Querformat nutzt. Und da gibt es zwar auch so ein kleines nettes Gimmick, dass man das im Querformat dann doch noch mit einer Wischgeste irgendwie dazu bringen kann, dass das Fenster verkleinert wird. Aber das ist halt komplett eigentlich aufgegeben worden. Und deshalb ist jetzt die Basis, auf der Open WebOS aufsetzt, das ist ja dann WebOS 3.0, also die Tablet-Version quasi, da muss man halt eben so etwas versuchen zu implementieren oder re-zu-implementieren, weil das, glaube ich, auch eines der riesengroßen Vorteile war auf dem Smartphone-Markt. Und da braucht man natürlich auch nicht nur 0815-Hardware, wenn man sowas realisieren möchte, sondern da muss man tatsächlich auch richtig gute Hardware haben, die das auch richtig gut unterstützt und eventuell auch spezielle Hardware bauen, die dann ein bisschen was mehr kostet.
Womit wir dann auch unter Umständen wieder bei dem Problem der freien Treiber und Co. sind. Wenn du jetzt Entwickler bist und willst dich auf eine Plattform festlegen, wo würdest du die für oder das Pro und das Contra jetzt für Open WebOS sehen? Auch dann im Vergleich zu anderen bereits etablierten Systemen wie jetzt eben Android oder iOS oder kommenden Systemen wie Firefox OS, Ubuntu?
Also zum einen hat natürlich das Open WebOS System profitiert davon, dass es schon eine vorhandene Infrastruktur an Applikationen gibt. Also die WebOS-Applikationen können weiterhin genutzt werden, und das gleiche gilt auch für die ganzen Entwicklungsframeworks. Die sind alle getestet und alle recht gut stabilisiert. Und zudem gibt es die ganzen verschiedenen anderen Dienste, die sehr gut implementiert sind und die sich sehr einfach nutzen lassen. Zum Beispiel fällt mir das Synergy ein, das ist so eine WebOS-Komponente, ähnlich wie bei KDE, was dort Akonadi macht. Das macht eben bei WebOS Synergy, also die Sammlung von E-Mails, von SMS, von Kontakten und so weiter und so fort, und das Synchronisieren mit verschiedenen Konten. Also das könnte zum Beispiel ein Google Contacts-Konto oder Google Mail-Konto sein, um da irgendwie Kontakte zu synchronisieren und so weiter und so fort. Es könnte aber auch eine ganze Menge anderes sein, was man da tatsächlich mit nutzen kann und was halt eben für die Synchronisierung von eben solchen Konten und Kontakten denn tatsächlich genutzt werden kann.
Was mir so allgemein im Moment bei diesen ganzen mobilen Systemen fehlt, also bei iOS, das ist von Grund auf geschlossen, klar, da braucht man sich gar nicht drüber beschweren, aber auch bei Android, bei Ubuntu weiß ich es gerade nicht so, der Eingriff ins Tiefe, also so Geschichten wie, ich möchte jetzt einfach ein Terminal aufmachen, ich will ein kleines C++-Programm einfach aus Jux und Dollerei schreiben und will das nachher auf der Kiste auch ausführen können, das, was ich geschrieben habe. Das sind so Sachen, die fehlen mir bei Android und bei Ubuntu weiß ich nicht, ob es geht. Wie sieht es da mit Open Web OS aus? Könnte man das da drauf machen oder ist das halt auch wieder so ein bisschen so, ja, Endanwendermäßig? Kann man es nutzen, aber wenn du wirklich jetzt der Techie bist, dann kommst du schon wieder nicht so wirklich ohne große Krämpfe ins System rein. Hast du da so ein bisschen Erfahrungswerte?
Ja, das ist gar nicht mehr so das Problem. Also gerade auch, wenn ich jetzt hier, ich habe so ein WebOS-Telefon, da war das auch relativ einfach, da Homebrew da drauf zu packen. Also da musste man zwar noch was runterladen auf dem PC und dann kurz das Ganze irgendwie hacken, damit man drauf kam. Also eine Software drauf installieren, aber insgesamt ist es halt so möglich, dass es halt vielleicht mal zum Grundaufbau dieses ganzen WebOS und auch Open WebOS Systems. Es ist ja im Grunde wie bei Android auch ein Linux-Kernel, der da drunter läuft, aber auch natürlich GNU-Tools, die drunter laufen. Das ist, glaube ich, vielleicht der große Unterschied zu Android. Und interessant ist allerdings, dass im Gegensatz zu dem, was wir letztens mal als mobiles System angesprochen haben, nämlich MeeGo, bei MeeGo wird ja noch ein X-Server tatsächlich ausgeliefert, dass in dem Fall Open Web OS, das ist, glaube ich, der einzig große Unterschied, dann tatsächlich direkt in den Framebuffer reinschreibt, also das Framebuffer-Modul quasi nutzt, um grafische Sachen darzustellen und nicht einen XORG-Server. Das hat dann natürlich dann auch zur Folge, dass man nicht so ein normales X-Terminal oder sowas nehmen kann, sondern man muss halt schon ein Terminal haben, was so, man kann entweder einen ganzen X-Server haben, den man starten muss, um dann so die herkömmlichen X-Programme starten zu können, oder man nimmt dann halt tatsächlich ein spezielles Terminal, SDL-Terminal zum Beispiel, also das dann auf der SDL-Bibliothek basiert. Es gibt WTerm, ein zweites Terminal-Programm, was so ein bisschen was erweiterter ist, auch für Touchscreen-Tastaturen geeignet ist, also für so ein Touchpad für ein Tablet-System dann etwas besser geeignet ist. Also man kann grundsätzlich schon auf das System zugreifen, das ist aber ein bisschen was versteckt. Es ist nicht gesperrt komplett alles, es ist versteckt erstmal, das würde ich so eher mal sagen. Es ist viel mehr Linux drin als das, was man bei Android hat. Und viel mehr Tools, die man nachinstallieren kann, die man von seinem normalen Linux-Desktop her kennt, die man dann auch nutzen kann. Meistens aber dann Kommandozeilen-Tools, also so ein wget zum Beispiel, ein curl, das man da benutzen kann. Aber natürlich gibt's immer die Möglichkeit, ähnlich wie bei Android, dann auch CR-Root-Systeme mit einem kompletten Linux drauf laufen zu lassen, ein Linux-ARM-System drauf laufen zu lassen. Also diese Möglichkeit besteht schon. Es ist in der Hinsicht ein bisschen was offener als Android. Das muss man durchaus schon sagen.
Mir fällt gerade noch ein, weil wir eben den Punkt mangelnde Hardware hatten. Wie schaut's denn da so unterstützungsmäßig mit einem Raspberry Pi aus? Da gibt's ja inzwischen auch einen Haufen Distributionen, die darauf lauffähig sind, gerade weil es ja auch einen ARM-Kernel hat, beziehungsweise ARM-fähig ist. Würde das mit Open Web OS auch gehen? Hätten wir da eine potenzielle Hardware?
Leider nicht, glaube ich, weil die Raspberry Pi Hardware sehr stark veraltet ist. Die benutzen, glaube ich, den ARM V6, glaube ich, als Prozessor und der ist halt richtig, richtig alt und unterstützt viele Sachen nicht, die halt eben bei Open Web OS gebraucht werden. Ich glaube, die WebOS-Geräte selber, die sind auch alle ARM V7, wenn ich mich nicht irre. Also es könnte durchaus sein, dass es eventuell doch lauffähig ist in der Theorie, aber in der Praxis sieht es halt so aus, dass so ein Raspberry Pi dann natürlich keinen Touchscreen hat zum Beispiel. Und dann müsste man halt einen Touchscreen dran löten. Oder braucht man natürlich wieder Treiber für den Touchscreen selber eventuell. Man braucht Treiber für die Grafikeinheit. Da ist jetzt, soweit ich weiß, glaube ich, eine Mali-GPU verbaut. Da gibt's ja irgendwie schon ein paar Ansätze, dass da was wird, dass da was raus wird. wenn da jetzt ein Broadcom-Chipsatz drinsteckt, dann wird es ein bisschen was kritischer. Also man braucht natürlich auch so proprietäre Treiber oder sowas. Und ich glaube, das Raspberry Pi eignet sich da nicht so sehr für.
Also falls jetzt gerade irgendwie ein Raspberry Pi-Mensch hier ist, der mit in der Produktentwicklung tätig ist, ihr habt es gehört, immer her damit.
Ja, ich glaube, wir sollten nochmal vielleicht so ein bisschen auf die Entwicklung zu sprechen kommen. Ich habe ja jetzt so ein bisschen versucht, den Grundaufbau von so einem WebOS-System zu erklären. Und WebOS und OpenWebOS, die unterscheiden sich halt recht wenig. Interessant ist allerdings, dass bei dem WebOS 3, was ja dann die Basis für OpenWebOS darstellt, ein neues Entwicklungsframework hinzugekommen ist, das so ja so ein bisschen was versucht hat, das, was jetzt Firefox OS auch macht, nämlich komplett auf HTML und CSS und JavaScript zu setzen. Und eigentlich mehr JavaScript auch noch setzt, HTML etwas weniger. Und dieses JavaScript-Framework, das nennt sich Enjo oder Enjo, je nachdem, wie man das aussprechen möchte, und ist nicht nur verfügbar für WebOS. Bei WebOS ist es ja selber schon nativ eingebaut, in WebOS 3.0, was auf dem HP Touchpad ausgeliefert worden ist zum Beispiel, in WebOS 2 irgendwas, also die letzte Zweier-Version, die auf den Smartphones ausgeliefert worden ist, ist es auch mit drauf. Und es gibt auch einige Versionen, also Version 1 von Enjo, weil mittlerweile ist Enjo auch weiterentwickelt worden, gibt es auch schon noch für ältere Geräte. Und das Tolle an Enjo ist, dass auch die neuen Versionen auch fast alle aktuellen Smartphones und Tablets und PC-Systeme unterstützt. Also da zählt iOS dazu, da zählt Android dazu, da zählt sogar BlackBerry dazu. Also alle Systeme im Grunde genommen, die einen WebKit-basierten Webbrowser mitliefern, das sind fast alle mobile Systeme, die unterstützen Enjo. Aber auch auf dem Firefox Desktop-System habe ich es ausprobiert, funktioniert es auch relativ einwandfrei. Man kann sich das auch anschauen, wir werden das natürlich auch verlinken. Enjojs.com ist die Webseite, wo es das Framework also auch gibt. Und dieses Framework ist halt auch unabhängig von WebOS nutzbar und ermöglicht dann so ein bisschen, ja, sagen wir mal, mit einem denselben Code mehrere Plattformen zu erreichen. Und das ist, glaube ich, eine super Sache, zumindest mit einem und demselben Code vielleicht eine grafische Oberfläche jetzt für alle Plattformen zu machen. Es kann natürlich sein, dass dann so der funktionale Code, der dahinter liegt, so ein bisschen was angepasst werden muss an die jeweilige Plattform. Aber insgesamt ist das, glaube ich, eine super, super geniale Sache und würde, glaube ich, dann auch, das wäre nicht nur Profit für OpenWebOS, wenn man diese Programmiersprache in diesem Framework was programmiert, sondern wenn man tatsächlich dann auch noch halt Apps rausbringen kann für iOS, für Android gleichzeitig halt mit dieser WebOS-Applikation, was, glaube ich, eine super geniale Sache ist.
Definitiv. Also ich habe es mir jetzt gerade hier auch mal angeguckt. Also es sieht definitiv sehr interessant aus und ist ein Weg, den man durchaus beschreiten kann, gerade im Vergleich jetzt zu Firefox OS, was ja auch auf diese Websprachen setzt.
Ja, bei Firefox OS, das ähnelt so ein bisschen dem ersten Ansatz, den WebOS hatte, nämlich das Framework vor Enjo hieß Mojo und da macht im Grunde genommen das, was Firefox OS jetzt macht, nämlich setzt voll auf HTML5 oder setzt halt immer noch auf HTML5, auf CSS und JavaScript und hat dann quasi die Applikationen für eben nur das WebOS-System bereitgestellt. Und das ist das Gleiche, was jetzt Firefox OS auch macht. Sie stellen halt eben auch eine bestimmte Kombination von HTML5-Apps bereit, haben allerdings dann natürlich auch noch einen Framework intern, was für die Smartphone-API und so weiter zuständig ist. Das ist natürlich dann, sagen wir mal, nicht mehr kompatibel zu iOS oder sowas. Und das ist so das große Problem, was, glaube ich, bei all solchen Frameworks momentan der Fall ist, dass die halt immer nur einen winzigen Teil halt über die Plattformgrenzen, über die verschiedenen Systeme dann abstrahieren können und dann der Core-Teil, also der richtige Kernteil, der ins System eingreift, der funktionale Teil, der ist dann halt immer systemabhängig. Und das ist halt so ein Problem. Also so ein Java, sagen wir mal, wie wir es auf dem Desktop haben, wo wir einen und denselben Code auf allen Systemen ausführen können, das gibt's halt nicht für die verschiedenen mobilen Plattformen mit einem GUI-Framework oder sowas, wo man das Ganze dann irgendwie benutzen kann. Das ist halt so ein bisschen Seltsam. Also deshalb würde ich mal sagen, ich bin mir relativ sicher, dass Firefox OS dann auch von Open Web OS lernen wird und eventuell dann auch NGO irgendwann mal dann mit integriert, genauso viele wie viele andere Technologien dann auch dann mal, dann vielleicht auch gezwungen wird, mit zu integrieren. Zu dem Mojo Framework muss man sagen, dass das immer noch das verbreitetste Framework ist, wenn es um Applikationen für WebOS und Open WebOS geht, weil halt eben von WebOS 1.0 bis zur 2.5er Version, glaube ich, dann tatsächlich auf dem Smartphone Mojo eingesetzt worden ist für all die Applikationen, die da drauf laufen. Und es gibt teilweise auch noch die Möglichkeit, es wurde sogar noch erweitert um C und C++ Calls, die man mit einbauen kann oder die mithilfe mit, man mit Mojo zusammenarbeiten kann. Zum anderen wahrscheinlich auch die Verbreitung so groß, weil Mojo selber auch einen Editor hat, einen grafischen Editor, der sich Ares nennt, der damals noch von Palm entwickelt worden ist. Und das ähnelt so ein bisschen dem Qt 5 Creator oder Qt 5 Designer, wenn man sich das anschaut, von der Oberfläche her. Also man kann da relativ einfach irgendwelche Buttons reinschieben in das kleine Fensterchen. Man kriegt so ein kleines Palm Pre, also Palm Pre war eines der WebOS, ersten WebOS-Phones, Fensterchen angezeigt, wo man dann die verschiedenen Elemente reinziehen kann. Man kriegt die Originalauflösung dieses Gerätes dort dargestellt, kann dann verschiedene Sachen so anordnen, wie man möchte. Und den ganzen Code quasi im Browser entwickeln, was relativ geil war. Also das, was Firefox OS jetzt so ein bisschen, wo einige vielleicht mal staunen, wenn die dann sehen, ja, okay, das ist alles im Webbrowser, läuft das alles, man kann es im Browser auch entwickeln. Das war bei WebOS auch schon möglich und da gibt es eine ganze IDE quasi für, die im Webbrowser läuft, die einem ermöglicht, dann eben diese Applikation relativ schnell zusammenzubasteln. Ich glaube, das ist auch eines der Erfolgsmodelle gewesen von diesen Applikationen. Und das ist so ein bisschen was vielleicht verloren gegangen mit Ennio, weil da gibt es noch keinen Pendant so richtig dazu. Deshalb ist es häufig immer noch anzutreffen, dass halt Anwendungen in Mojo lieber geschrieben werden als in Ennio. Wobei Ennio insgesamt, wenn es um Programmiersprachen geht, eigentlich die einfachere ist, weil man nur JavaScript braucht. Man muss nicht HTML5, CSS können gleichzeitig und JavaScript machen, sondern man muss halt nur JavaScript dann können in Ennio. Ja, das ist halt so die programmiertechnische, die entwicklungstechnische Sicht von WebOS und dann auch Open WebOS. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird, gerade mit, ob Mojo noch weiter unterstützt wird, beziehungsweise ob es weiterentwickelt wird oder ob jetzt Ares vielleicht weiterentwickelt wird, um Ennio-Programme dann erstellen zu können.
Also der letzte Release von Mojo ist ja schon eine Weile her, deshalb denke ich mal, wird man schon Richtung Ennio gehen können oder auch müssen, wenn sich da in der Hinsicht nichts mehr tut.
Ja, es ist, heißt ja noch nicht, dass wenn Mojo halt irgendwie, Mojo ist ja zum einen aufgegeben worden, weil halt die Entwickler sich auf Ennio gestürzt haben zunächst einmal, zum anderen ist es natürlich aber auch so, dass Mojo quasi fertig war. Also, na gut, man ist eine Software fertig, da kann man sich erst drüber streiten, aber die Grundfunktionalitäten, die man so braucht, die waren voll integriert und zwar stabil und also es ist immer noch stabil und warum halt was Schlechtes, es ist genauso wie Qt 4. Qt 4 ist auch schon seit etlicher Zeit nicht weiterentwickelt worden. Trotzdem ist es noch stabil und viele Leute nutzen es auch. Also das ist noch kein ausschlaggebender Grund, aber wenn es halt darum geht, halt neue Technologien mit einzubinden, was weiß ich, wenn jetzt hier so ein Google Glass Gerät auf den Markt kommt oder sowas und man muss halt eine API dafür schreiben oder sowas, dann kann es durchaus sein, dass dann Mojo relativ schnell veraltet sein wird. Aber wenn es um Smartphone-Systeme, wenn es um Tablet-Systeme geht, um Touchscreen-Systeme, da ist es immer noch sehr aktuell.
wir haben ja jetzt so ein bisschen die Vergangenheit gesehen, auch die aktuelle Entwicklung. Was ist zukunftstechnisch? Was kann uns da noch erwarten?
Also zum einen bin ich erstmal richtig gespannt darauf, was LG tatsächlich plant mit ihrem WebOS-Fernseher. Weil zum einen möchte ich sehen, ob sie eine eigene WebOS-Version weiterpflegen werden oder ob sie OpenWebOS als Basis nehmen werden und darauf aufbauen, dann eine TV-Oberfläche, eine, ja, sagen wir mal, XBMC-ähnliche Oberfläche bauen wollen für ihren Fernseher. Und das wäre natürlich ein interessantes Projekt, wenn dann eventuell sowas auch, also die, sagen wir mal, nicht die ganze Oberfläche selber, da bin ich mir relativ sicher, wird LG sagen, okay, ist unser Copyright, wollen wir nicht veröffentlichen als Open Source, aber wenn zumindest die Möglichkeit der Ansteuerung für einen Fernseher beispielsweise mithilfe, was weiß ich, von solchen Nintendo Wii-ähnlichen Steuerungsgeräten und Anzeigegeräten möglich wäre, wäre das, glaube ich, eine super Sache, wenn das mit einfließen würde. Weil dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass so eine Möglichkeit bestünde, dann auch eventuell irgendwann mal, bei Smartphones ist es ja meistens der Fall, die haben so einen HDMI-Ausgang oder sowas, dass man sowas einfach dann mal an den Fernseher anschließen könnte und dass es vielleicht erste Testbuilds geben könnte, wo man sehen könnte, dass man halt ganz einfach beispielsweise dann so ein Smartphone mit OpenWebOS, was unter Android dann eventuell läuft, dann ausführen kann und dann, wenn man so ein HDMI-Kabel reinsteckt, dann man eine TV-Oberfläche am Fernseher angezeigt bekommt und die eventuell dann irgendwie mit dem Smartphone oder was weiß ich, Bluetooth-Eingabegerät dann steuern kann und dann sein Media Center System quasi am PC hat. Das ist, glaube ich, so, also das, was man naher Zukunft erwarten kann, ist auf jeden Fall so eine Android-App erst einmal, die es ermöglicht, dann auf vielleicht zunächst einmal erst nur gerouteten Devices dann OpenWebOS zu starten, also ganz normal als Applikation zu installieren und ganz normal dann hochzufahren, auch auf dem Gerät, das dann auch auf die Android-Treiber dann zurückgreift, ähnlich wie es Ubuntu ja auch macht, um dann den vollen Hardware-Support zu haben. Und dann bin ich relativ gespannt drauf und da weiß ich noch nicht, wie die Zukunft aussehen wird, wie es mit Enjo weitergehen wird, also ob Enjo dann tatsächlich richtig als Plattform, als Entwicklungssystem dann weiterentwickelt und dann auch von den Entwicklern natürlich genutzt wird, weil es halt eben die Möglichkeit gibt, auf allen Geräten halt quasi eine Software auszuliefern, was eine nette Sache ist. Aber das muss sich natürlich durchsetzen gegen die große Konkurrenz, Qt, QML, Qt Quick und Sailfish OS und Ubuntu Phone OS und Firefox OS und wie sie alle heißen. Und das wird richtig schwierig, da müssen wir mal schauen. Gerade wenn es jetzt hier darum geht, weil in nächster Zeit kann man nicht erwarten, dass irgendwie eine Hardware rauskommt. Da muss man wirklich mal sehen, wie es dann weitergeht mit diesem Open Web OS und ob vielleicht irgendeine Firma mal auf die Idee kommt, das irgendwie wieder aufzugreifen.
Das heißt, im Moment haben wir dann halt nur diese zukünftige Android-App, die halt auf die Android-Treiber zugreifen wird und halt im Moment als potenziellen Kandidaten LG.
Ja, mit LG. LG, wo man kann natürlich bei LG immer noch sagen, okay, LG könnte eventuell vielleicht irgendwann mal ein Smartphone rausbringen. Also es ist nicht unwahrscheinlich, weil die haben ja auch Smartphones, sie haben Entwickler für Smartphones und so weiter, sie haben Erfahrung da drin. Wäre eine Möglichkeit, ist natürlich für LG dann auch so ein bisschen was ein Risiko. Weil LG ist nicht so eine große Firma wie HP jetzt, die sich das wirklich leisten könnten, da vielleicht mal auch ein Produkt rauszubringen, was ein Fehler wird oder sowas, sondern man muss halt tatsächlich darauf achten, wie es wird. Interessant zu OpenWebOS vielleicht noch zur näheren Entwicklung jetzt, ich will hier sagen jüngsten Entwicklung, aber das, was geplant ist, sind so Sachen wie beispielsweise die Integrierung von Qt 5. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass in der nächsten Version von OpenWebOS, OpenWebOS 2.0, dass dort dann auch QML, Qt Quick Anwendungen lauffähig wären. Das wäre dann natürlich noch genialer, weil dann würde es alles abdecken. Dann würde es halt den, so sagen wir mal, Firefox OS Zweig abdecken, wo man halt in JavaScript und HTML5 sehr viele Programme schreiben könnte. Gleichzeitig dann aber auch noch den ganzen Sailfish OS, Ubuntu Phone OS Kram abdecken, wo man alles in Qt Quick, in Qt schreibt, um halt seine Oberflächen zu entwickeln. Wie es dann jetzt unterhalb des Codes aussehen wird, müssen wir mal schauen. Also unterhalb der Oberfläche aussehen wird mit dem richtigen Code, sagen wir mal, also dem funktionalen Code, müssen wir mal schauen. WebKit wird natürlich auch wieder groß integriert. WebKit 2 soll integriert werden in OpenWebOS 2.0. Und viele, viele weitere Technologien sollen aktualisiert werden. Das ganze Media Framework soll aktualisiert werden, so dass halt Mediendateien schneller und besser abgespielt werden können. Können wir durchaus vorstellen, dass dann eventuell auch WebRTC mit unterstützt wird, was ja, glaube ich, auch ein Teil jetzt auch von WebG2 ist. Und dass das vielleicht irgendwie nativ ins System mit integriert wird, dass man vielleicht von Firefox OS ein paar Sachen sich da irgendwie zusammensucht und dass man da vielleicht, das ist alles Open Source, dass man da vielleicht eine Kollaboration irgendwie anstrebt. Also das ist alles so das, was ich für Open Web OS 2.0 so ein bisschen erwarte.
Wo können sich jetzt interessierte Entwickler informieren?
Also es gibt die Webseite openwebos.org, da kann man sich halt die Informationen zu OpenWebOS erst einmal, was das ist, was die Ziele sind, die näheren Ziele, die etwas weiter entfernten Ziele, teilweise die Sachen, die ich jetzt auch genannt habe, anschauen. Man kann sich dort den Quellcode runterladen. Es gibt eine Anleitung, wie man das Ganze auch unter dem Linux-System zum Beispiel selber bauen kann. Es gibt aber auch einige schon vorgefertigte Builds für eine Virtual-Maschine, also für eine Virtual-Box oder sowas, wo man das einfach mal ausprobieren kann. Man kann es sogar auch auf einen USB-Stick packen, habe ich auch mal gemacht, und dann als Live-System mal auf einem normalen Desktop-System ausprobieren. Das macht natürlich weniger Sinn, wenn man kein Touchscreen hat. Das alles mit der Maus und mit der Tastatur zu bedienen, ist so ein bisschen ungewohnt, sagen wir mal so. Es geht, aber es ist nicht richtig schön. Es gibt wenig Applikationen, die da momentan nur mitgeliefert werden. Das heißt, man muss da entweder, es gibt da auch Anleitungen, wie man den ganzen Homebrew-Kram dann aktivieren kann, wie man Software selber drauf installieren kann über den Emulator und so weiter und so fort. Das ist also alles auch in webosnation.com, glaube ich, so war die Webseite. Da findet man auch sehr, sehr viel Kram dazu. Wenn man sich über WebOS selber noch informieren möchte, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, das WebOS SDK runterzuladen, das so im Grunde genommen fast 1:1 mit OpenWebOS identisch ist, aber viel mehr Programme mitliefert und ein bisschen was älter ist, was jetzt die drunterliegenden Software angeht. Also sagen wir mal Pulse Audio als Audio Framework ist ein bisschen was älter und ein paar andere Sachen, JavaScript und WebKit Engine. Aber insgesamt findet man dafür sehr, sehr viel Software auch. Man kann es also auch ausprobieren und dann eventuell auf einem Tablet mit einem x86 Prozessor lässt sich das ja dann auch ohne Probleme installieren. Ansonsten gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, wenn man viel basteln möchte, dann ähnlich wie du es ja auch gesagt hast, da gab es eine Nexus 7 Build schon, es gibt für viele weitere Geräte, also ich bin mir nicht sicher, aber mindestens 10 Geräte sind es, gibt es verschiedene Builds schon oder Leute, die da was für gebaut haben, die laufen ja einige eher schlecht, die anderen eher besser, gerade die offenen Geräte, so Nexus 7 oder sowas, die laufen dann eher besser, was gerade Grafikbeschleunigung und so weiter angeht, wo man das Ganze auch ausprobieren kann. Man kann es nicht nur auf Tablets ausprobieren, man kann es auch auf Smartphones ausprobieren und muss man ein bisschen was suchen in der Homebrew-Szene von WebOS und Open WebOS, aber dann kann man relativ schnell fündig werden.
Ja, also ich muss jetzt sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich kenne Open WebOS oder die WebOS-Geschichte nur so auch natürlich aus den Nachrichten und so vom Lesen. Hab mich aber selber nie weiter darum gekümmert. Jetzt aber nach unserem Talk hier muss ich sagen, es ist eigentlich ein wirklich tolles System. Also die Möglichkeiten, die da noch drinstecken könnten, die sind wirklich phänomenal. Umso trauriger bin ich aber auch, dass man eigentlich nichts dafür kriegt. Also dass du wirklich keine physische Hardware dir holen kannst, wo du es installieren kannst im Moment. Das ist so für mich persönlich gerade ein sehr, ja, zwiespältiges Gefühl.
Man muss natürlich sagen, dass OpenWebOS 1.0 jetzt auch momentan noch nicht so weit ist, dass man es auf Hardware ausliefern könnte. Also als wirklich so ein Produkt wie so ein Tablet oder wie so ein Smartphone, was du dir aus dem Geschäft einfach kaufen kannst, wie so ein Android- oder iOS-Gerät. Das ist halt einfach noch nicht richtig fertig. Also da muss noch eine ganze Menge gemacht werden. Ich glaube, spätestens halt, wenn halt OpenWebOS 2.0 rauskommt mit eben Qt5-Integration, mit WebG2-Integration, dann hat man erstmal die Basis dafür geschaffen, die Grundbasis dafür geschaffen, dass man halt eine neue OpenWebOS-Version für oder eine neue Plattform geschafft hat für neue Hardware. Und wenn man sich jetzt WebOS anschauen möchte, OpenWebOS ist ja im Grunde genommen nur eine open-gesourcete Version von WebOS selber, gibt es ja immer noch die Hardware, die HP verkauft hat. Also das HP Touchpad ist relativ günstig zu kriegen bei eBay momentan, hat auch, wenn man das mal im Billigsegment vergleicht, relativ gute Daten, 1,2 GHz bis 1,5 GHz, je nachdem was für ein Modell, Dual-Core-Prozessor, 1 GB RAM. und 16, 32 oder 64 GB intern verbauten Speicher. Also das ist als Referenztablet immer noch relativ gut. Ist ja auch nicht ohne Grund, weshalb da auch viele Leute das Yanagi-Mod zum Beispiel draufpacken oder sehr stark dran entwickeln. Oder viele, viele andere Ubuntu Phone OS, glaube ich, gibt es da auch schon für. Also ist einfach eine gute Hardware. Die kann man zum Beispiel sich holen, um dann auch vielleicht mal so ein WebOS-System, WebOS das aktuellste, WebOS 3, sich dann anzuschauen und ein bisschen was ja reinzukommen in das Ganze. Dann gibt es immer noch das HP Pre 3 und das HP Wear. Das sind die letzten Modelle der Smartphones. Die sind schon ein bisschen was älter. Und da muss man wirklich sagen, wenn man jetzt nicht irgendwie unter 80 Euro was da findet, dann lohnt sich das, glaube ich, nicht so als Zweitgerät sicherlich, als Erstgerät eventuell nicht mehr so ganz. Wobei natürlich die Grundfunktionen alle funktionieren, also telefonieren, E-Mail empfangen, Kontakte synchronisieren mit Google Mail und Google Contacts und Twitter und der ganze andere Kram, Facebook, das funktioniert natürlich alles, die Grundbedürfnisse sind alle da, aber wenn es um spezielle Programme oder sowas geht, kann es natürlich mal sein, dass da irgendwie was fehlt. Die Homebrew-Szene ist, wie gesagt, immer noch recht aktiv für die WebOS-Geräte. Da kann man also relativ schnell auch was aufrüsten. Beispielsweise erinnere ich mich noch, dass irgendwie im letzten Jahr von HP und WebOS, von der ganzen Geschichte, da haben sie umgestellt von Google Maps als Kartendienst auf Microsoft Bing. Das haben viele nicht so gut gefunden. Und dann hat es nicht mal eine Woche gedauert. Dann hat einer eine Google Maps-App rausgebracht. Die wird immer noch mit Updates versorgt und hat halt eben die neuesten Kram drin, Street View und so weiter und so fort und ist rasend schnell. Also das wird halt teilweise immer noch unterstützt und natürlich das HP Touchpad, also das Tablet selber, hat auch noch eine gute Unterstützung. Also falls man irgendwie günstig drankommt und mit WebOS so ein bisschen so einen Einstieg machen möchte, kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich empfehle als Tablet beispielsweise dann das HP Touchpad, wenn man darauf halt eben auch andere Systeme drauf installieren kann, auch so ein Android-System, falls man tatsächlich ein bisschen was mehr an Software benötigt. Ja, und ansonsten, glaube ich, müssen wir abwarten tatsächlich, ob irgendwie, bin mir nicht sicher, dieses Jahr wird wahrscheinlich nichts rauskommen an Hardware für OpenWebOS. Ich kann mir nur durchaus vorstellen, dass halt jetzt dieses Jahr tatsächlich die Android-App fertiggestellt wird, die einem erlaubt, OpenWebOS zu starten.
Also halten wir mal fest, wir haben praktisch ein Betriebssystem, das potenziell betrachtet sehr viel bietet und bieten kann, aber es ist nichts, was wir so im Moment so End-User-mäßig verteilen könnten oder benutzen könnten. Also es ist wirklich nur so, wir haben Emulator oder eventuell halt mit diesen HP-Geräten, wenn man sie noch im Internet findet. Ansonsten ist es mehr so ein bisschen, ja, it's a dream.
Ja, es sind zwei Sachen. Zum einen natürlich OpenWebOS-Entwickler. Also das ist OpenWebOS momentan richtet sich nur an Entwickler, würde ich mal sagen, nicht an End-User. Und wenn wirklich End-User, also sagen wir mal ambitionierte End-User, Leute, die was Neues ausprobieren wollen, sich was anschauen wollen, die können sich die alten HP-Geräte mal anschauen und da finden sie auch ein End-User-taugliches System drauf. Das ist natürlich ein bisschen was veraltet ist, also das, oder sagen wir mal angestaubt ist. Es ist nicht veraltet, aber es ist ein bisschen was angestaubt. Wenn ich überlege, dass halt immer noch ein WebKit-basierter Browser HTML5-Unterstützung, HTML5-Video-Unterstützung, YouTube-Unterstützung nativ drin, Twitter und Facebook. Man kriegt insgesamt sogar ein bisschen mehr ausgeliefert als auf unserem, sagen wir mal, auf einem Android-System, was jetzt ohne Herstelleranpassungen irgendwie ausgeliefert wird. Da kriegt man schon selbst bei den alten HP-Geräten ein bisschen was mehr an Ausstattung, was Software angeht und Integration. Also insgesamt würde ich sagen, jetzt OpenWebOS erstmal für Entwickler und für ambitionierte Leute, die dann auch so ein bisschen in Nostalgie vielleicht schwelgen wollen, die Endnutzer Variante, halt die alten HP-Geräte.
Zum Schluss drei Stichworte, die OpenWebOS für dich persönlich hervorheben oder einzigartig machen.
Ich glaube, das Multitasking, das ist, glaube ich, so das eines der Sachen, die richtig einzigartig sind bei WebOS. Also nicht ganz einzigartig, gibt ja mittlerweile Migo und andere, die das auch gemacht haben, aber die Gesten und im Zusammenhang mit dem Multitasking ist das, was WebOS richtig stark macht, weil das macht es ultra leicht, zwischen Anwendungen zu wechseln. Einfach eine Wischgeste von unten nach oben und dann kriegt man eine verkleinerte Version des Fensters des aktuellen laufenden Programmes in einem kleinen Fensterchen und hat dann die Möglichkeit, von links nach rechts einfach zu wischen und dann zu den anderen Fenstern, zu den anderen offenen Anwendungen zu wechseln. Das ist, glaube ich, eines der richtig großen Stärken. Es tut mir fast leid, dass das bei WebOS 3 eigentlich fast, also diese Wischgesten so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Es gibt immer noch die Möglichkeit mit dem Multitasking, aber es ist nicht ganz so flüssig, es fühlt sich nicht ganz so geil an wie auf so einem Smartphone mit eben diesem Wischgestenleiste, wo man das machen konnte. Also das ist, glaube ich, ein richtig großer Vorteil. Dieses Multitasking unter WebOS, unter OpenWebOS ist richtig gut. Zweiter großer Vorteil, ein offenes Linux-System. Das ist also auch richtig gut. Das ist jetzt nicht mehr so was ganz Besonderes, weil wir dieses Jahr ganz, ganz viele Linux-Systeme oder Linux-basierte Smartphone- und Tablet-Systeme haben. Aber ich finde das doch immer noch sehr, sehr wichtig, dass halt der Kern des Systems offen ist. Und so kann man beispielsweise reinschauen in das System. Man kann sich die Konfigurationsdateien anschauen. Beispielsweise wird ja auch Pulse Audio verwendet als Audio-Server. Dann kann man einfach reingehen und gucken, ja, was verwende ich da für eine Konfigurationsdatei und kann dann eventuell was von lernen. Man kann das vielleicht auf seinem Desktop-System mal anwenden oder mal ausprobieren, ob das so auch funktioniert, wie es da funktioniert. Viele weitere Sachen, die man sich einfach so anschauen kann, wenn man einfach auf System drauf zugreifen kann, die man ändern kann. Und das Dritte ist natürlich dann basiert, oder das ist quasi so das Stichwort, was ja dann auf dem zweiten aufbaut, so die Möglichkeit, viele Sachen auch zu ändern. Weil halt vieles so offen ist, kann man einfach reingehen und sagen, okay, tauschen wir das jetzt mal durch was anderes aus. Tauschen wir den Netzwerkmanager, der da verwendet wird, durch Conman oder sowas aus. Tauschen wir das mal durch was anderes aus. Ändern wir hier die eine Konfigurationsdatei für das Dateisystem oder sowas. Oder packen wir hier, kompilieren wir den ganzen Kernel neu und adden wir das neue Samsung Flash-Dateisystem, damit das ein bisschen alles flotter läuft. Also alles sowas ist dann auch alles möglich in WebOS und OpenWebOS. Und ich glaube, das ist eine Sache, diese Flexibilität zu haben und nicht eingeschränkt zu sein. Das ist eine Sache, die auch bei OpenWebOS sehr, sehr stark und sehr, sehr groß ist.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich wäre soweit jetzt auch durch mit meinen Fragen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was dir so auf der Seele liegt, wo du sagst, das könnte man auf jeden Fall noch erwähnen?
Ja, ich schaue gerade, ich habe so eine kleine Liste. Ja, nö, eigentlich nicht. Also wir haben ja schon erwähnt, HP Touchpad als Tablet-Gerät zum Beispiel noch zu kriegen, die Palm-Geschichten, Palm-Pres und so weiter, die alten Geräte und die HP-Pres als Smartphones. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nichts, was ich noch erwähnen könnte zu OpenWebOS.
Super, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ich muss sagen, mir hat es sehr gefallen und ich bin auch sehr an OpenWebOS inzwischen interessiert. Ich werde es mir mal angucken. Vielleicht versuche ich es mir mal auch irgendwie aufs Galaxy S2 oder so zu hacken. Mal sehen, ob das geht, so ohne weiteres. Oder mit viel Zeit, je nachdem.
Ein bisschen Zeit muss man schon in Anspruch nehmen,
glaube ich. Das denke ich auch. Also ein bisschen Zeit wird es schon brauchen. Mal sehen, wie viel Schmerz das dann ist. Ja, ansonsten bedanke ich mich. Hoffe, dass unsere Hörer da jetzt auch einen sehr guten Eindruck bekommen haben. Und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, Leszek, für dieses sehr informative Gespräch zum Thema OpenWebOS. Wenn auch ihr eine Linux-Distribution habt oder kennt, ganz gleich, ob es jetzt aus dem Desktop- oder dem mobilen Sektor kommt, dann kommt zu uns, sprecht mit uns darüber. Wir freuen uns über jeden Talk, den wir mit der Community halten können. Die Musik eben, das war The Medics mit Great Is My Fear. Wie immer freie Musik von Jamendo.com, die ihr herunterladen könnt und sollt. Ich selber bin so ein kleiner Video-Enthusiast und habe im Laufe der letzten Jahre viele verschiedene kommerzielle als auch frei verfügbare Alternativen unter verschiedenen Betriebssystemen getestet und ausprobiert. Einsteiger tun sich dagegen oft schwer mit solchen Tools. Das liegt ganz einfach daran, dass diese Tools mit vielen Funktionen daherkommen und der Einstieg dadurch oft nur erschwert wird. Leszek hat sich das Tool Shortcut angeschaut. Ob das einsteigertauglich ist, das verrät er euch in seinem folgenden Beitrag.
Ein Video aufnehmen ist relativ einfach, ein digitales Video vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Aber es dann zu schneiden, ist für viele ein bisschen was anstrengend, weil man dann ja meistens so einen ja, richtigen Videoeditor hernehmen muss und dann hat er so viele Funktionen, ist auch meistens dafür gedacht, dass man mehrere verschiedene Videos zusammenschneidet, dass man mehrere verschiedene Videos überlagert und Effekte hinzufügt und so weiter und so fort. Da gibt es ein sehr recht interessantes Programm, was so ein bisschen einem die Arbeit erleichtern soll. Wenn man einfach nur was aufnehmen möchte oder vielleicht mal mit einer alten DV-Kamera was aufgenommen hat und das Anfangsrauschen vielleicht mal rausschneiden möchte oder am Ende mal kurz was rausschneiden möchte, wenn man irgendwie die Kamera ausgeschaltet hat oder sowas. Und da gibt es ein recht interessantes und spannendes Tool, was genau das eben macht, nämlich aufnehmen oder nach der Aufnahme einfach nur schneiden. Und das Programm nennt sich Shotcut. Wie der Name schon sagt, Shot, Englisch für Aufnehmen und oder fürs Shooting, fürs Aufnehmen eines Videos und Cut eben fürs Cutten, fürs Schneiden. Und dieses Programm basiert auf bewährter Technologie, die man von KDE in Live schon kennt, nämlich dem Melt Framework und erlaubt einem tatsächlich das einfache Schneiden. Also zentral im Programmmittelpunkt quasi ist das Video, was man aufgenommen hat und man hat dann die Möglichkeit, dieses Video einfach zu trimmen und oder eben zu schneiden. Man hat viele andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch das Bearbeiten und das Hinzufügen von Effekten, also das Verbessern beispielsweise der Bildqualität, die Farben lassen sich ändern. Also da gibt es eine ganze Menge an Filter, die sich anwenden lassen. Und vor allen Dingen, wenn man mehrere Videos geschossen hat und alle den gleichen Filter unbedingt haben sollen, lässt sich auch eine Playliste anlegen von den verschiedenen Videos, die man natürlich auch einzeln wieder cutten kann oder trimmen kann. Und dann lässt sich das Ganze auch in Form eines Presets, also einer Vorlage, ganz einfach in ein Videoformat abspeichern. So kann man zum Beispiel eine DVD erzeugen. Man kann für die Sony PSP ein Videoformat erzeugen. Man kann für den iPod, fürs iPhone ein Videoformat erzeugen. Man kann für den Blu-ray-Player ein Videoformat erzeugen. Alles das, was man möchte, kann man ganz einfach erzeugen. Da gibt es eine Reihe von Presets, die man einstellen kann. Man hat eigene Einstellungsmöglichkeiten, auch was Audio- und Videocodec angehen. Also wenn man irgendwie was anderes einstellen möchte, geht das hier auch ohne Probleme. Das Programm also sehr, sehr leistungsfähig, sehr, sehr stark, erlaubt einem mit vielen, vielen Filtern das recht schnelle Benutzen und Cutten und Verfeinern von Videoaufnahmen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Programm, kann ich allen empfehlen. Auch Leuten, die beispielsweise einen Podcast oder sowas schneiden wollen, ganz schnell und nicht so einen großen Videoeditor starten wollen, sondern einfach wirklich nur mal die Eingangs- und Endpunkte schneiden wollen, vielleicht noch ein bisschen was an der Farbe machen möchten. Das geht alles relativ flott und schnell mit Hilfe von Shotcut.
Linux auf dem Mac. Man kann nicht gerade behaupten, dass sich Apples Computer schlecht verkaufen. Auch Linux-Nutzer, etwa Linus Torvalds höchstpersönlich, greifen hin und wieder mal zu einem Mac. Aber nicht, weil Apples Betriebssystem so toll ist, sondern weil sie darauf in der Regel ihr Lieblings-Linux installieren. Letztens hat uns ein Hörer erst gefragt, ob wir Erfahrung mit sowas haben. Der Kollege Ingo hat einen Mac und hat das Ganze für euch auch mal ausprobiert. Wie gut oder schlecht das funktioniert hat, das erzählt er euch in seinem folgenden Beitrag.
Linux auf dem Mac. Jetzt kommen die Ersten wahrscheinlich und denken, oh Gott, der hat sich ein MacBook oder sowas gekauft. Und ja, das ist so. Ich habe tatsächlich im Juli 2012 mir ein MacBook Air gekauft. Und der Grund war, dass das tatsächlich nach meinen Recherchen und langen Hin und Her so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hatte. Denkt man kaum, aber tatsächlich im Ultrabook-Bereich war das doch noch billiger und halt eben leistungsfähiger als andere, weswegen ich mich dann tatsächlich für ein MacBook Air entschieden habe. Heute könnte diese Entscheidung schon wieder völlig anders ausfallen, denn es werden immer weitere Ultrabooks vorgestellt in dieser Preiskategorie, die dann auch wesentlich billiger sind oder leistungsfähiger als jetzt, wenn man sich jetzt ein MacBook Air kaufen würde. Nichtsdestotrotz, ich habe mir im Juli ein MacBook Air gekauft und da musste natürlich Linux drauf, das war ganz klar. Und unser Hörer Jonas hat vor ein paar Wochen uns eine Mail geschrieben und hat gesagt, könnt ihr nicht mal dazu was sagen? Und dann habe ich gemeint, ich habe da auch so ein MacBook und ich mache da mal einen Beitrag dazu. Und das Erste, was man dazu sagen kann, Linux auf Mac, das läuft. Wenn man sich jetzt wirklich eine ganz, ganz neue Version kauft, wie ich damals, frisch rausgekommenes MacBook Air und dann gleich versucht, Linux zu installieren, dann wird man gegen einige Wände laufen. Wenn das ein schon etwas älteres MacBook ist, dann sollte das gar keine Probleme mehr machen. Dann viele Hacker haben mittlerweile tatsächlich auch Apple, nicht zuletzt Linus Torvalds und andere Kernel-Hacker besitzen auch MacBooks und deswegen ist der Support in den letzten Jahren einfach immer, immer besser geworden. Und von daher kann man sich da einfach rantrauen, wenn man denkt, ich will vielleicht nicht nur macOS benutzen, sondern auch Linux da drauf tun, dann kann man das mal versuchen. Und durch die Einführung von Windows 8 ist natürlich sind auch die ganzen Notebooks heutzutage mit einem EFI, also einem diesem BIOS-Nachfolger, diesem Extended Firmware Interface oder diesem UEFI, also dem Nachfolger davon, ausgestattet. Dadurch wird auch der Support von EFI viel, viel besser immer. Apple war ja einer der ersten, die damals darauf gesetzt haben. Und jetzt ist es halt mittlerweile schon Commodity und die meisten Linux-Distributionen können auch mit dem EFI umgehen, davon booten und da rein installieren. Jetzt muss man sich natürlich als Erstes überlegen, will ich nur Linux haben? Will ich Linux und macOS haben, also macOS behalten quasi? Oder will ich vielleicht auch noch ein Windows drauf haben? Ich habe mich für die Variante entschieden, das macOS zu behalten und Linux drauf zu tun. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich tatsächlich eine Linux-only-Variante mache. Das Problem dabei ist, dass man neue Firmware-Updates zum Beispiel, also ich meine, bei Apple wird ja irgendwie alles mit einem Firmware-Update mittlerweile ausgestattet, von der Batterie bis über Maus oder sonst was. Die würde man nicht kriegen, wenn man macOS komplett wegschmeißt. Und außerdem wollte ich auch mal ein bisschen mit macOS spielen, denn ich meine, im Unterbau ist es auch nur ein Unix und man kann ziemlich viele Sachen, die man von Linux her kennt, auch benutzen, wenn man sich da mal ein bisschen tiefer reinarbeitet. Die meisten Programme gibt es auch, die meisten Open-Source-Programme gibt es auch für macOS und selbst seine Z-Shell kann man einstellen und deswegen ist es gar nicht so weit weg, wie man denkt. Es ist bloß von der Apple-Philosophie her, die man ein bisschen kritisch betrachten kann. Aber wir wollen jetzt erstmal gucken, wie kann ich denn Linux auf einem Mac installieren? Ich habe natürlich die Hardcore-Variante genommen und ein Arch Linux drauf getan. Das Erste, was man machen muss, ist sich überlegen, wie viel Platz man dem Linux geben möchte. Das kann man dann in macOS im Festplattendienstprogramm ganz einfach machen. Da kann man auf die jeweilige Festplatte klicken und dann bei den Partitionen einfach die Partition kleiner machen und dann danach eine weitere Partition oder zwei weitere Partitionen anlegen und die dann bei der Linux-Installation benutzen. Ich habe jetzt 180 auf meiner SSD 180 GB für HFS Plus, das Dateisystem von macOS, gelassen. Danach kommt seit macOS 10.7 diese Recovery-Partition, die man vielleicht auch nicht anfassen sollte. Dann habe ich eine 200 MB Boot-Partition und 50 GB für Linux mit ext4 formatiert. Die erste Partition ist die EFI-Partition, die sollte man besser auch in Ruhe lassen. Gut, wenn das geklärt ist, kann man macOS ausschalten und seine Lieblings-CD reintun von seiner Lieblingsdistribution und anfangen zu installieren. Es gibt im Internet ziemlich viele How-Tos, die sagen, man muss erst dieses RE-Fit installieren. Das ist vielleicht für den Anfänger gar nicht so schlecht, ist aber auch nicht nötig. RE-Fit wird auch nicht weiterentwickelt. Der Nachfolger ist Refined. Refined oder RE-Fit kann man sehr schön auch aus macOS raus installieren. Es gibt aber auch für Refined und RE-Fit jeweils eine CD, die man installieren kann. Und der installiert dann so einen kleinen Bootmanager, der einem die Installation ein bisschen einfacher macht. Ich habe es nicht so getan. Ich habe tatsächlich gleich auf Grub 2 EFI gesetzt. Wenn man den richtig installiert bei der Linux-Installation, dann braucht man auch nicht diesen Umweg. Jetzt kann man sich aber überlegen, ob es vielleicht für Anfänger besser ist. Ich würde jetzt erstmal den schwierigen Weg mit Grub 2 nehmen. Dann braucht man nicht noch einen extra Bootmanager, der wieder nur einen anderen Bootmanager bootet. Wenn das mit EFI, mit Grub 2 EFI bei euch funktioniert, dann probiert es doch einfach mal gleich so aus. Wenn nicht, Airfit, Refined oder auch von der vom Free Desktop Org Projekt gibt's einen, das heißt Gummiboot. Das Logo ist auch ein schönes Gummiboot, von daher ganz lustig anzusehen. Ja, aber so eine Bootmanager kann man mal installieren. Man kann aber auch erstmal probieren, ob es gleich einfach out of the box geht. Jetzt installiert man Linux, seine Lieblings-Linux-Distribution. Das geht eigentlich so, wie man es gewohnt ist, ganz normal. Ich habe jetzt mal nur Arch Linux genommen. Damals war es halt wirklich noch, weil das MacBook Air gerade rausgekommen ist, ein bisschen kritisch, alles wirklich gleich zum Laufen zu kriegen. Mittlerweile ist der Kernel einfach so weit up to date, dass alles läuft. Was bei mir nicht geht, ist die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung beziehungsweise die Hintergrundbeleuchtung an die Umgebungslichtstärke anzupassen. Da gibt es zwar auch viele Skripte im Internet, die das machen, also da, wenn man auf GitHub rumsurft, sieht man da ganz viele Leute, die sich da eigene Sachen geschrieben haben. Ein bekannteres, was man nehmen kann, ist dieses Lightroom, aber alles andere bei einem schon etwas älteren MacBook, also nicht, wenn man gerade immer eins kauft, was gerade frisch von der Stange kommt und die Linux-Distributionen schon ein paar Monate alt sind, dann wird es immer ein bisschen kritisch sein, dann wird es nicht funktionieren, da muss man dann einfach mehr Arbeit reinstecken, sich vielleicht selber einen Kernel kompilieren, ein bisschen rumforschen. Also ich habe dann tatsächlich 3 Tage gebraucht, bis es Linux richtig lief. Weil es halt so ein neues MacBook Air war und noch eine etwas ältere Linux-Distribution, beziehungsweise ein älterer Linux-Kernel. Aber die Sachen kommen dann einfach und werden auch mit der Zeit funktionieren. Ich habe jetzt noch gar keine Ahnung, wie das funktioniert, wenn man so ein Retina-MacBook hat, wie gut dann die Auflösung tatsächlich ist, wie gut das alles aussieht. Es wird auf jeden Fall funktionieren. Die Frage ist, es wird natürlich noch keine Programme geben, die in so großer Auflösung gut funktionieren. Das müsstet ihr dann mal selber ausprobieren. Ich kann jetzt tatsächlich nur vom MacBook Air erzählen. Ich habe dann einfach einen CD-ROM-Laufwerk genommen. Also entweder man kann das mit einem externen USB-CD-ROM-Laufwerk installieren oder man kopiert sich die Sachen auf einen Stick. Viele Linux-Distributionen kann man einfach mit DD auf einen Stick kopieren und kann von dort dann booten. Man muss die Alt-Taste festhalten beim Booten von dem MacBook und dann also längere Zeit festhalten und dann kommt ein kleines Auswahlmenü und dann sagt man hier, ich will diesen Windows-Stick, der sagt immer alles, was er nicht kennt, ist Windows. Auch wenn man jetzt CD einlegt, will ich jetzt booten und dann kommt ganz normal die Installation von Linux hoch und man kann die mal durchlaufen lassen. Wenn ihr Grub 2 nehmt, könnt ihr hinterher in macOS sagen, ihr möchtet jetzt diesen Grub 2 standardmäßig immer als erstes sehen. Weil sonst müsstet ihr die Sache mit diesem Alt festhalten immer machen, wenn ihr ins Linux rein wollt. Das ist vielleicht ein bisschen umständlich. Also sonst würde, wenn man einen Rechner anmacht, immer standardmäßig macOS booten. Und nur wenn man die Alt-Taste länger festhält, würde man das Auswahlmenü bekommen, dann kann man auf EFI Boot gehen und dieses würde dann Grub 2 booten. Man kann aber auch, das verlinke ich in den Shownotes mit einem kleinen paar Befehlen, dann tatsächlich sagen, hey, dieses Grub, was ich mir da hingelegt habe, boote das mal bitte immer. Und dann ist es so, tatsächlich, wenn ich meinen Rechner einschalte, bootet er gleich in Grub 2 rein und ich kann sagen, hier, mein Linux, starte das mal bitte. So ist es bei mir jetzt gerade eingestellt. Oder wenn ihr einen dieser anderen Bootmanager, Rayfit, Refined, Gummiboot nehmt, die würden auch gleich funktionieren. Die kann man dann auch gleich beim Booten sehen und auswählen. Deswegen habe ich gesagt, das ist vielleicht für Anfänger etwas einfacher. Ja, dann muss man sich natürlich überlegen, Was mache ich mit meinen Home-Daten? Wie share ich die zwischen den beiden Systemen, wenn ich denn macOS behalten habe? Da hat man auch mehrere Möglichkeiten. Was ich gemacht habe, ist, und deswegen habe ich auch die Mac-Partition so etwas größer gelassen. Ich habe meine ganzen Home-Daten jetzt auf der macOS-Partition und habe dann mit einem Rebind-Mount einfach gesagt, mein Home liegt im Linux einfach dort, ja, und es ist einfach eigentlich auf der macOS-Partition. Und da das ja, wie gesagt, auch ein Unix-Betriebssystem ist, kann man tatsächlich einige Sachen auch gleich benutzen. So, wenn man auf beiden Systemen die Z-Shell verwendet, verwenden die dann halt dieselben Einstellungen. Und das ist gar nicht so schlecht. Das einzige Problem ist, Linux kann auf HFS Plus nicht so einfach schreiben, oder es schreibt nur, wenn man das Journaling ausschaltet. Das müsste man wieder dann in macOS machen. Also man kann in macOS reingehen, das Journaling ausschalten, und wenn man dann unter Linux das HFS Plus mountet, dann kann man auch darauf schreiben. Anderer Weg wäre, in macOS irgendwie versuchen, einen Ext 2.3.4 Treiber reinzukriegen. Es gibt zwar ein paar freie, die können aber auch meist nur Ext 2, weil ja macOS einfach nicht mit Ext umgehen kann, was ein bisschen schade ist. Ja, das macht alles keinen Spaß so richtig. Hier bei meiner Lösung hat man jetzt den Nachteil, dass HFS Plus dann irgendwann mal kaputt gehen wird. Also das ist, ich habe es zu hassen gelernt, dieses Dateisystem. Es ist mir schon öfter mal ein bisschen, sagen wir mal so hops gegangen, dass man es dann reparieren musste. Es gibt aber auch, es gibt sowohl unter Linux als auch in der macOS Recovery Partition die Möglichkeit, das Ding wieder zu reparieren. Meistens klappt es auch. Ist bloß ärgerlich, wenn das öfter passiert. Ich habe aber auch noch keine richtige Lösung dafür. Das hängt jetzt dann davon ab, ob man sagt, man benutzt mehr Linux, oder einem ist es egal, dass die Dateien nicht ausgetauscht werden können. Das muss man sich dann mal überlegen, wie man das macht. Ja, soweit erstmal meine Erfahrung mit macOS und Linux parallel. Bei mir ist Linux, also mein Arch Linux mit meinem KDE, der Hauptteil. Also ich benutze so zu 80% benutze ich tatsächlich das Linux, und dann zu 20% für einige Sachen tatsächlich auch nochmal macOS. Ja, das funktioniert, macht Spaß, ist aber natürlich ein bisschen anstrengender, als wenn man sich gleich einen anderen Laptop gekauft hätte. Trotzdem, der Mac sieht einfach schick aus, hat was, und ja, das soll jetzt hier natürlich keine Werbeveranstaltung sein für kauft euch einen Mac, aber mir hat das Design vom MacBook Air gefallen. Ein bisschen ärgerlich ist natürlich, dass man lauter Adapter anschließen muss, aber auch selbst die, zum Beispiel den Gigabit Adapter, weil es ja kein normales Netzwerk mehr hat, der Rechner, Gigabit Thunderbolt Adapter, der funktioniert unter Linux auch, und so die ganzen Sachen, die ich jetzt mal bisher getestet habe, die funktionieren unter Linux alle, und deswegen weine ich jetzt auch nicht meinem alten Dell-Rechner hinterher, wo natürlich viel, viel mehr gleich ging und man nicht so viel basteln musste. Aber mir macht es ja auch persönlich mal wieder Spaß, ein bisschen zu basteln, und deswegen bin ich auch nicht traurig, dass ich mich damals fürs MacBook Air entschieden habe. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick, dass Linux auf dem Mac tatsächlich funktioniert, dass es mittlerweile einfacher geworden ist. Wie gesagt, dass Windows 8 EFI voraussetzt, dass die meisten Linux-Distributionen mittlerweile auf einem Mac sehr gut laufen, wenn es nicht gerade immer das aktuellste MacBook ist, was gerade vor ein paar Tagen erst rausgekommen ist. Dann hat man natürlich Probleme. Und unschön ist einfach, dass macOS und Linux eine Home-Partition teilen, nicht ganz so schön ist. Es funktioniert zwar irgendwie, aber entweder hat man im macOS die Probleme, versucht einen X2-Treiber zu nehmen, oder man hat die Probleme mit dem HFS Plus, wenn man versucht, das Journaling auszuschalten und da mal drauf zu schreiben. Es geht zwar, aber das könnte besser sein und wir hoffen mal, dass das irgendwann in Zukunft tut. Wenn ihr auch einen Mac benutzt, dann könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr das gemacht habt. Ich habe hier im Beitrag in den Shownotes noch ein paar Links gegeben, wie das bei mir funktioniert hat, nach welchen Anleitungen ich das gemacht habe. Oder wenn Fragen sind, dann schreibt ihr einfach mal in die Kommentare. Dann versuche ich, die zu beantworten. Vielen Dank.
Damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Wenn auch ihr eine Distribution habt, über die ihr mit uns sprechen wollt, weil sie neu ist, weil sie was ganz anders macht, falls es was ganz Neues im Mobilsektor ist oder weil ihr selber was entwickelt, dann kommt zu uns, wir reden gern mit euch über solche Themen. Aber auch Tooltips und Musikwünsche sind bei uns willkommen, sowie alles andere rund um Open Source und Linux. An dieser Sendung waren Ingo, Leszek und meiner einer beteiligt. Ich bin Patrick. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst es euch gut gehen den Mai über. Wir hören uns voraussichtlich zum 15. Juni wieder. Zum Abschluss haben wir für euch noch Dead Relic mit The Truth. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2013. Unter Creative Commons Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software
und Manitou.